Dieser Podcast wird präsentiert von Contiki Reisen, dem Spezialisten für Ihr Reiseerlebnis im Norden. Lassen Sie sich für Ihren nordischen Sommertraum inspirieren auf contiki.ch.
NZZ Akzent. Montagmorgen, der 10. Februar. Vor dem riesigen Gerichtsgebäude an der Spring Street mitten in Los Angeles ist kaum etwas los. Wobei, ein paar Fotografen und Reporter sind da. Sie filmen, wie einige Anwältinnen und Verteidiger in ihren Anzügen durch die Pforten zu einer Anhörung treten. Aber dann stehen da draußen auch noch ein paar weitere Leute. Ein Mann hält zum Beispiel das Porträtfoto eines Mädchens im Teenageralter hoch. Er kämpft mit den Tränen. Eine Frau hält das Bild ihres Sohnes hoch, der ist 14 vielleicht. Er sitzt an einem Bach und lacht in die Kamera auf dem Bild.
But we've met the American-British parents and we're here shoulder to shoulder to show our support.
Sie seien extra aus England angereist, als moralische Unterstützung für die Anhörung drinnen, sagt die Frau. Es gehe hier nämlich um ein globales Problem.
And this is a global problem. It's not just here in the US, it's UK, it's France, it's Germany. This is a global problem and things need to change. And we're here to support them.
Um was geht es genau, Astrid?
Was du da beschreibst, Simon, ist der Anfang eines Gerichtsprozesses gegen Big Tech. Konkret verklagt da eine junge Frau Google und Meta, die Mutterkonzerne hinter YouTube und Instagram und Facebook. Sie sagt, diese Konzerne seien verantwortlich dafür, dass sie als junges Mädchen schon depressiv geworden sei, Essstörungen hatte und sogar Selbstmordgedanken. Und einige dieser Eltern, die du eben beschrieben hast, die draußen vor dem Gerichtsgebäude sind, die glauben eben auch, dass ihre Kinder sich wegen dieser sozialen Netzwerke das Leben genommen haben. Und diese Anhörung ist der Beginn einer historischen Klagewelle gegen einige der größten Social-Media-Konzerne unserer Zeit.
Schaden die Social-Media-Konzerne Kindern und Jugendlichen und machen sie abhängig? Beweise vor Gericht könnten jetzt zeigen, Meta, Google und Co. sind sich dessen wohl bewusst. Korrespondentin Marie-Astrid Langer erklärt. Ich bin Simon Schaffel. Die Eltern draußen vor dem Gerichtsgebäude, die haben ihre Kinder verloren. Die Hauptklägerin drinnen bei der Anhörung aber, die im Courthouse stattfindet, die ist noch am Leben zum Glück. Was sagt denn die Klägerin ganz genau, was ihr passiert sei?
Wir kennen die junge Frau nur mit ihren Initialen, KGM oder KGM, wie man auf Englisch sagt. Sie kommt aus Nordkalifornien, aus Chico und ist heute erwachsen, 20 Jahre alt. Schon mit 8 Jahren war sie bei YouTube, mit 9 dann bei Instagram, mit 10 bei Musical.ly, das war der Vorgänger von TikTok, und mit 11 hatte sie ihr erstes Konto bei Snapchat. Also deutlich früher, als das eigentlich offiziell erlaubt ist. Und das Problem ist, dass sie wirklich süchtig geworden ist nach diesen Plattformen. Die Mutter sagt auch, sie selber habe gar nicht verstanden, wie schädlich die Plattformen sind und deswegen ihre Tochter davon auch nicht mit mehr Mühe ferngehalten. Aber bei KGM hatte das wirklich schlimme Folgen. Also sie sagt, sie hat Essstörungen als junges Mädchen bekommen, ganz viele Angstzustände, Depressionen, Selbstmordgedanken. Und das Ganze fand nicht nur in ihrem Kopf statt, sondern sie hat auch von 50 Fremden sexuelle Fotos zugespielt bekommen, die sie in gewisser Weise auch traumatisiert hatten. Und sie sagt eben, all ihre psychischen Probleme gehen auf einen gemeinsamen Nenner zurück, Social Media. Sie sagt, diese Plattform haben sie abhängig gemacht, sie war süchtig danach und das hat ihre Jugend ruiniert.
Und wie genau sollen die Firmen das gemacht haben?
Zum Beispiel mit Infinite Scroll. Also du kennst das ja, dein Feed auf Social Media endet nie, du kannst immer, immer weiter scrollen. Mhm. Oder mit Autoplay, also mit dem automatischen Abspielen von Videos, die dich dann auch dazu ködern, noch länger auf der Seite zu bleiben, weil du gar nicht bewusst erst entscheiden musst, was du anklicken willst, sondern das Video spielt einfach schon ab. Oder auch, ein weiteres Werkzeug der Firmen, so die Klägerin, sind die Algorithmen, die eben dich und dein Verhalten genau kennen und wissen, wie sie dich in der App halten. Also sprich, wie sie dich süchtig machen, so die Klägerin. Sie haben quasi eine Falle gebaut, ein Rabbit Hole, wie man ja so umgangssprachlich sagt. Und das Interessante ist eben, im Gegensatz zu früheren Prozessen geht es jetzt nicht mehr darum, dass die Plattformen Hassrede zugelassen haben oder die Inhalte zu schlecht moderiert hätten. Das musst du verstehen, ist jetzt was Neues. Also es geht jetzt wirklich in diesem Prozess und den weiteren um die Plattform selbst und wie die ihre Produkte gestalten.
Genau, du hast vorhin gesagt schon, diese Klage ist Teil einer ganzen Klagewelle. Wie groß ist die?
Also es klagen Einzelpersonen wie KGM oder auch andere Eltern, aber es klagen jetzt eben auch Schulbezirke und ganze Gliedstaaten, weil sie sagen, diese Sucht, diese Abhängigkeit, die Plattform gezielt verursacht haben, die haben für die Schulbezirke und für die Gliedstaaten enorme Kosten verursacht, weil die ja die Folgen schultern müssen. Und das hat sie eben große Geldbeträge gekostet. Und das Interessante ist eben, dass das nicht nur eine Handvoll Kläger sind oder eine Handvoll Schulbezirke, sondern wir reden hier wirklich von tausenden Klagen. Allein in Kalifornien gibt es 3000, dann nochmal 2000 landesweit. Und das Problem endet ja nicht an den Landesgrenzen der USA. Also zum Beispiel auch in der EU werden derzeit Vorwürfe erhoben, dass die sozialen Netzwerke Teenager bewusst abhängig gemacht haben.
Fakt ist ja auch, dass es uns Erwachsene beschäftigt. Also die meisten von uns, würde ich jetzt behaupten, kennen das, dass man fast nicht mehr aufhören kann, wenn man diese Apps benutzt, wenn man Insta scrollt oder was auch immer. Es ist ja wirklich schwierig, aber wie wollen Sie das denn beweisen, dass die Unternehmen das absichtlich, vielleicht auch mit böser Absicht machen?
Die Kläger sagen, dass sie tausende Seiten interner Dokumente haben, die angeblich alle belegen sollen, dass die Firmen das wussten, dass ihre Produkte abhängig machen und das sogar wollten. Und das ist jetzt interessant, weil wir eben da interne Dokumente beispielsweise von Facebook vorliegen haben. Da haben sich Mitarbeiter 2020 zum Beispiel in einem Chat drüber unterhalten, ach du meine Güte, ihr alle, Instagram ist eine Droge. Und da antwortet ein anderer Mitarbeiter, haha, ja, ich meine, alle sozialen Netzwerke, oder? Wir sind im Endeffekt Drogenhändler. Ein anderer sagt, ja, wir verursachen ein Reward Deficit Disorder, also eine Krankheit, bei der Leute immer nach Anerkennung und Belohnung streben. Ja, und noch jemand anderes zieht dann Parallelen zu Gambling, also zu Spielcasinos.
Also sie waren sich bewusst?
Ja, sie waren sich absolut bewusst. Es wurde kontrovers diskutiert und einige dieser Bedenken wurden auch an die Konzernleitung herangetragen. Zum Beispiel hatte Instagram überlegt, ob sie diese Beauty-Filter abschaffen sollen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so Filter, die Akne überschminken. Oder dass bei Mädchen die Augen noch mehr strahlen oder was auch immer. Und Facebook hatte Studien, die das belegt haben. Sogar ganz konkret eine Managerin wandte sich an Zuckerberg direkt und sagte, ihre Tochter hat enorme psychische Probleme wegen dieser Beauty-Filter und sie hat ihn explizit gebeten, diese Filter doch nicht nochmal neu einzuführen auf den Plattformen. Aber er hat das ignoriert und hat diesen Beauty-Filter 2020 doch nochmal einführen lassen. Anderes Beispiel. Es gibt interne Mitarbeiterkommunikation bei Facebook, wo die Leute sich geschrieben haben, if we want to win big with teens, we must bring them in as tweens. Also, wenn wir die Leute als Teenager, als über 13-Jährige, als Nutzer haben wollen, müssen wir die schon als Tweens, also als Kinder zwischen 9 und 12 Jahren, müssen wir die schon für uns gewinnen. Und das stammt aus einem Dokument von 2018. Und das ist schon bemerkenswert. Und solche Dokumente gibt's offenbar zuhauf, also von YouTube, aber auch von Snapchat und TikTok. Die Kläger sagen, die wussten alle, dass so viele Nutzer dort jünger als 13 Jahre sind, also jünger als man eigentlich sein müsste, und sie haben das bewusst ignoriert. Und die Kläger jetzt in diesen Fällen, die ziehen Vergleiche zu Big Tobacco. Also zu den Verfahren in den 90er Jahren, in denen man Tabakkonzernen erstmals vor Gericht nachweisen konnte, dass diese wissentlich den Nikotingehalt in Zigaretten erhöht haben, um die Abhängigkeit der Nutzer zu steigern. Und genau das hätten jetzt die Social-Media-Konzerne gemacht. Sie hätten absichtlich Mechanismen eingebaut, die junge Leute schon früh abhängig machen würden. Und deswegen muss man Jugendliche davor künftig massiv schützen.
Weil die ja auch nochmal anfälliger sind für sowas, oder? Also wenn schon wir Erwachsene das nicht hinkriegen, dann Kinder noch viel weniger.
Ja, absolut. Also diese Mechanismen setzen ja ganz bewusst bei der Funktionsweise des Gehirns an. Zum Beispiel, man weiß, dass das menschliche Gehirn, wenn es sich etwas anguckt, gern nach einem Ankerpunkt sucht. Zum Beispiel, dass du immer eine Seite fertig lesen willst oder zumindest noch einen Absatz fertig lesen willst. Und genauso, wenn du dann in diesem Infinite Scroll, in diesem unendlichen Scroll-Modus bist, dann will dein Gehirn immer noch weitermachen, weil man denkt, irgendwann kommt das Ende, aber es kommt nicht. Das sind alles Mechanismen, für die Jugendliche besonders empfänglich sind, weil deren präfrontaler Kortex eben noch nicht völlig ausgereift ist. Und hinzu kommen ja nochmal Komplexe, die Jugendliche häufig haben, also zum Beispiel zum eigenen Aussehen oder ob man cool genug ist. Und viele junge Leute haben auch ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung von Peers und nach Applaus. Und genau das fördert Social Media eben auch, dass man sich unmittelbar vergleichen kann und womöglich auch gesagt bekommt, du bist nicht in Ordnung, so wie du bist.
Oder dass man kein guter Freund ist, eben wenn man den Streak, also es gibt ja diese Flämmchen zum Beispiel, diese kleinen Flammen, wenn man jeden Tag mit jemandem interagiert auf gewissen Apps, dann bedeutet es so wie eine Freundschaftsserie. Und wenn die abreißt, bist du ein schlechter Freund zum Beispiel, sowas.
Ja, genau. Das wird wirklich dazu ermuntert, dass du jeden Tag auf die Plattform gehst und mit Freunden jeden Tag kommunizierst. Also wirklich Suchtverhalten wird gefördert.
Wir sind gleich zurück.
Der nordische Sommer ist eine Einladung, die Sehnsucht nach Weite und Abenteuer zu stillen und ein neues Kapitel ihrer Reisegeschichte zu schreiben. Erleben Sie die endlosen Wälder Lapplands, das kulturreiche Baltikum, die imposanten Schlösser Schottlands oder die faszinierenden Landschaften Islands. Planen Sie jetzt Ihr Nordenabenteuer auf kontiki.ch.
Da es ja ein Gerichtsfall ist, muss man auch anhören, was die Gegenseite sagt. Was sagen denn die Social-Media-Firmen dazu?
Ja, also die Gegenseite, die zweifelt an, dass diese psychischen Schäden jetzt beispielsweise auch im Fall von KGM wirklich von den Plattformen verursacht worden. Also sie nehmen da Beispiele, dass KGM schon als dreijähriges Mädchen mal beim Psychologen war, dass ihr Vater früh gestorben ist oder dass ihre Schwester mal einen Selbstmordversuch unternommen hatte. Sie sagen, das alles waren Vorfälle in ihrer persönlichen Biografie, die diese ganzen Probleme verursacht haben und nicht die sozialen Plattformen. Das Interessante ist eben, dass diese Strategie, alle Schuld von sich zu weisen, in Teilen schon gescheitert ist. Also KGM hatte sich kurz vor Prozessbeginn schon mit TikTok und Snapchat außergerichtlich geeinigt. Wir wissen nicht, welche Summe da gezahlt wurde, aber wir wissen, dass TikTok und Snapchat in diesem konkreten Fall sich lieber geeinigt haben, als zum Prozess kommen zu lassen. Alphabet und Meta, als die Mutterkonzerne von YouTube und Instagram und Facebook, die wollen den Fall jetzt aber durchziehen und die zeigen sich selbstbewusst. Also in den nächsten Wochen werden auch die CEOs Mark Zuckerberg und der Insta-Chef Adam Mosser vor Gericht erscheinen. Und ein Schutzschild, das sie in ihrer Argumentation verwenden, ist eben die Section 230. Also das ist ein Abschnitt aus dem Kommunikationsgesetz in den USA, der eben sagt, die Plattformen haften nicht für das, was andere Leute dort veröffentlichen. Stichwort Redefreiheit in den USA. Dazu gab es in der Vergangenheit immer wieder Klagen. Aber jetzt ist eben das Neue, dass die Kläger sagen, die Konzerne haben ihre Plattform im Design so entwickelt, dass sie so eine Sucht und eine Abhängigkeit fördern.
Wie stehen denn die Chancen, dass jetzt zum Beispiel in diesem Fall KGM, dass sie auch hier Recht bekommen gegen Meta und Alphabet, also Google, also dass das dann auch etwas ändert vielleicht?
Also für die Kläger vorteilhaft könnte sein, dass es in diesen Fällen Geschworenengerichte gibt. Sprich, es sind in den USA, ist das ja recht verbreitet, sprich, es sind Alltagsmenschen, die darüber entscheiden werden, ob die Konzerne schuldig sind oder nicht. Und dieses Problem, das Social Media abhängig macht und vor allen Dingen junge Menschen abhängig macht, das kennt ja praktisch jeder. Also in jeder Familie gibt es ja Streit abends darum, wie viel Zeit man auf diesen Plattformen verbringen darf. Aber ich finde eben nicht nur das Ende der Reise interessant, sondern auch den Weg dorthin. Also ich bin wirklich mal gespannt, welche internen Dokumente die Kläger jetzt noch aus dem Ärmel ziehen werden und welche brisante interne Kommunikation wir da womöglich noch zu Gesicht bekommen.
Was könnte sich denn im besten Fall konkret ändern? Also für alle, sage ich jetzt mal, die das nutzen?
Also eben die Kläger wollen natürlich eine finanzielle Entschädigung, aber für die breitere Gemeinschaft könnte sich eben ändern, dass die Plattform womöglich bestimmte Features einstellen müssen, also den Infinite Scroll oder das automatische Abspielen oder dass sie diese Altersgrenzen stärker forcieren müssen, also dass wirklich niemand mehr unter 13 Jahren auf den Plattformen ist und dass die Plattform auch keine Push-Nachrichten um 3 Uhr nachts mehr auf die Handys eines Teenagers spielen dürfen.
Wie lange kann das jetzt gehen alles?
Also dieser konkrete Prozess jetzt mit KGM, dieser erste Fall, der dürfte etwa 6 bis 8 Wochen dauern. Sprich, da dürften wir recht bald wissen, wie die Argumente der Kläger vor den Geschworenen ankommen. Das ist dann noch nicht das Ende vom Lied. Wahrscheinlich wird es dann eine Revision geben und der Fall wird durch mehrere Instanzen gezogen. Also da könnte es noch ein paar Jahre dauern, bis ein finales, rechtskräftiges Urteil vorliegt. Aber das ist ja nur der eine Fall von KGM. De facto ist es ja so, dass jetzt ganz viele ähnliche Prozesse beginnen, tausende davon. Aber auch wenn uns diese Klagewelle noch mehrere Jahre lang begleiten will, dann ist es schon im Hier und Jetzt eine Tatsache, dass der Druck auf die Plattform enorm zunimmt. Also zum Beispiel hat ja Australien im Dezember bereits ein Verbot von Plattformen für Jugendliche unter 16 Jahren erlassen. Frankreich diskutiert was Ähnliches. Die EU erwägt ein neues Gesetz für Online-Sicherheit und im Zuge dessen wäre auch ein süchtig machendes Design, also dieses unendlich lange Scrollen oder Autoplay, wäre verboten. Und damit steht eben für die Konzerne derzeit enorm viel auf dem Spiel. Deren Hauptziel ist ja nicht, die Welt zu vernetzen, sondern deren Hauptziel ist ja, möglichst viel Geld mit digitaler Werbung zu verdienen. Aber wenn nun künftig Jugendliche gar nicht mehr so viel Zeit auf Instagram oder Facebook oder wie auch immer verbringen, weil die Mechanismen wegfallen, die sie dort halten, dann fällt natürlich dieses ganze Versprechen an Werbekunden wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Also es geht jetzt hier nicht um einzelne Gerichtsverfahren. Es geht um das Fundament, auf dem die gesamten Social-Media-Konzerne ihr Geschäftsmodell gebaut haben.
Das war der Akzent mit der USA-Korrespondentin Astrid Langer in San Francisco in Kalifornien. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.